Diese Melodie lässt bei einem Teil der europäischen Bevölkerung Gänsehaut aufkommen und Kindheitserinnerungen wieder aufleben. Für MusikliebhaberInnen und Menschen, die damit aufgewachsen sind, ist er Kult. Für andere wahrscheinlich unverständlich. Er eint und spaltet die Nation gleichzeitig. Der Eurovision Song Contest. Kulturveranstaltung, europäische Tradition, ein Event für die ganze Familie. Oder etwa overrated?
Die Einschaltquoten sprechen dagegen. Letztes Jahr erreichten sie bei den 14- bis 49-Jährigen 58% am Marktanteil. Das ist vergleichbar mit Wetten, dass in seiner Hochzeit. Und das, obwohl Deutschland in den letzten Jahren eher rekordverdächtig schlecht abschneidet. Weltweit schalten 162 Millionen Menschen ein, auch über Europa hinaus. In Australien ist es erst 5 Uhr morgens, wenn die Ausstrahlung beginnt. Trotzdem verzeichnet der Kontinent jedes Jahr teils mehr Zuschauer als europäische Länder.
Der Hype ist also real und das immer noch 68 Jahre nach der ersten Show. Wie ist die Veranstaltung also so erfolgreich geworden? Warum hält dieser Erfolg an in einer Zeit, die von Schnelllebigkeit geprägt ist und in der sich die meisten eigentlich lieber 15-sekündige TikToks anschauen als eine 4-stündige Show im linearen Fernsehen? Genau dem wollen wir in unserer heutigen Folge auf den Grund gehen und haben uns dafür auf die Suche nach Erklärungsfaktoren gemacht. Gesprochen haben wir dafür mit Galant und Bodine Monet, beide TeilnehmerInnen des Deutschen Vorentscheids, sowie ESC-Fanclubs und Sozialforschern. Wir sind Mona Wölpert
und Jasmin Kettenstock.
Und ihr hört M94.5 to go.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Viele würden behaupten, dass hiermit der Erfolg des ESCs erst so richtig losging. 1974 mit ABBA. Genau vor 50 Jahren gewann die schwedische Band mit Waterloo den Wettbewerb. Der Song verkaufte sich Millionen Male und machte die vier über Nacht zu Weltstars. Und hier haben wir auch schon den ersten Faktor, der den ESC so erfolgreich macht.
Erstens die Künstler.
Jasmin, wer ist denn dein All-Time-Favorite ESC-Teilnehmer?
Also ich mochte Dadi Fred ganz gerne mit seiner Familie, die fand ich super süß. Das waren die von vor ein paar Jahren, die, glaube ich, zweimal sogar für Island angetreten wären, wäre nicht Corona gewesen. Und Salvador Sobral, der für Portugal gewonnen hat, den fand ich auch mega sweet. Wie ist es bei dir? Was ist dein Favorit?
Boah, super schwer. Kannst du dich noch an Schum erinnern? Das war 2021 von der Ukraine, das fand ich toll. Und sonst fällt mir auch immer Mahmoud ein mit Soldi, auch so ein Ohrwurm.
Ja, also es sind voll unterschiedliche Künstler, ne? Also der Eurovision Song Contest ist eine Bühne, die eine vielfältige Palette von KünstlerInnen aus ganz Europa und darüber hinaus präsentiert. Von Pop-Diven bis zu Rockstars, von Folk-KünstlerInnen bis zu Rave-Musik, die TeilnehmerInnen des ESCs repräsentieren eine breite Palette von Genres und Stilen. Einige nutzen den ESC als Sprungbrett für ihre Karriere, während andere bereits etablierte Stars sind. Klassischerweise denkt man beim ESC an große Balladen à la Conchita Wurst oder Duncan Lawrence. Doch auch Unkonventionelles, manchmal gar Trashiges findet seinen Weg und freut sich großer Beliebtheit. Es gibt KünstlerInnen, die mit ihren extravaganten Bühnenshows und Kostümen Aufsehen erregen und andere, die durch ihre aufrichtige Authentizität und emotionale Darbietungen beeindrucken.
Ja, viele der Teilnehmer bringen auch kulturelle Elemente aus ihren Heimatländern in die Auftritte ein, sei es durch traditionelle Instrumente, Tanzstile oder Sprachen. Die Range ist riesig. KünstlerInnen prägen nicht nur den ESC selbst, sondern beeinflussen auch die globale Musiklandschaft. Große Stars hat der Grand Prix hervorgebracht, aber natürlich Celine Dion, Johnny Logan, Lordi oder erst kürzlich Måneskin. Auch 2024 ist wieder allerhand dabei. Das hat schon der deutsche Vorentscheid gezeigt. Ein eher untypischer Kandidat war das Elektropop-Duo Galant. Bestehend aus Sängerin Mona und Produzent Paul, traten die beiden mit ihrem fast schon kryptischen Song Katze an.
Sie ist eine Katze. Eine böse Katze.
Wir haben sie im Vorfeld zum Interview getroffen. Auch ihre Teilnahme am ESC ging nicht den üblichen Weg. Ihre Managerin schlug vor, teilzunehmen. Die beiden waren zunächst skeptisch.
Ich weiß nicht, Eurovision Song Contest hatte immer so den Stempel von sehr kommerziell, sehr gefällig. Und die Musik, die wir machen, ja, wir wollen ja nicht ganz so kommerziell sein. Deswegen waren wir so ein bisschen, okay. Und dann haben wir aber gesagt, komm, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt aus. Und ja.
Also im zweiten Gedanken dachten wir echt, eigentlich eine coole Idee, warum nicht? Also als wir dann mal, als wir uns dann auch vom NDR dann die Rückversicherung abgeholt haben, dass wir wirklich unbedingt machen dürfen und sich irgendwie großartig verstellen müssen, hatten wir dann auch wirklich Bock.
Dass das wirklich eine gute Idee war, beweisen auch ihre Erfahrungen hinter den Kulissen.
Es war wirklich richtig positiv. Wir waren ja anfangs so skeptisch und so und Showbusiness und ist das was für uns? Und, alle unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht erfüllt. Es war einfach super respektvoll. Wir haben das ganze Konzept von unserer Bühnenshow 2 Wochen lang geplant, zusammen mit dem Art Director. Und der hat uns auch wirklich gefragt, was sind eure Gefühle zu dem Song und wie war die Entwicklung und so. Also es wurde richtig auf die, auf unsere künstlerischen Ideen eingegangen. Und Barbara Schöneberger ist eine Frau, die sehr, sehr schnell redet und sehr viel redet. Aber tolle, tolle Person. Und einmal durften wir sogar mit ihr in ihrem Shuttlebus, hat sie uns mitgenommen ins Hotel und da habe ich aus ihrem Champagnergläschen einen Schluck haben dürfen. Das war meine Core Memory mit Barbara.
Galant verbinden also nur Gutes mit dem ESC und dem Showbusiness dahinter. Und auch mit Barbara, die seit über 10 Jahren fester Bestandteil der deutschen ESC-Kultur ist. Galant hat als eine der wenigen einen Song auf Deutsch gewählt. Mit Englisch als übermächtiger Sprache ist das selten geworden. Und auch das Thema des Songs weicht von klassischen, klischeehaften Themen wie Liebe oder Frieden ab.
Paul und ich, wir versuchen immer, vielleicht nicht ganz so schöne Themen, ein bisschen schwierigere Themen zu verpacken in was Lustiges. Also Katze zum Beispiel beschäftigt sich mit Bindungstrauma. Also da geht es nicht eine Sekunde um eine Katze.
In den Elektropop-Songs verarbeiten die beiden also ernste Probleme mit lustigen Metaphern. Mit ihrem Song belegten sie bei der Sendung den 4. Platz.
No more tears like rain, running down my face again. No tears like rain, running down my face,
Das ist der Song von Bodhi Monet, ein weiterer Anwärter beim deutschen Vorentscheid. Mit ihrem Vorklang und fast schon elfenhaften Auftreten könnte sie nicht mehr im Kontrast zu Galant stehen. Sie kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Auch gegensätzlich ist ihre Motivation mitzumachen. Sie hat uns erzählt, wie es dazu kam.
Ja, als kleines Mädchen habe ich immer mit meiner Familie den ESC angeschaut und ich bin eine große Fan von diesem Format. Und ja, es war schon immer mein Traum, am ESC teilzunehmen. Also ich habe am Eurovision Writers Camps teilgenommen, wo man mit internationalen Songwritern und Produzenten zusammenarbeitet. Und ja, nach dem Writers Camp bewerbe ich mich dieses Jahr zum ersten Mal für den ESC.
Für sie ist es also ein Kindheitswunsch, am Grand Prix teilzunehmen. Auch in ihren Bewerbungsprozess gibt sie uns Einblicke.
Es lief sehr gut. Ich erhielt bald einen Anruf, dass ich zu Audition in Hamburg eingeladen wurde. Und ich hatte sofort ein sehr gutes Gefühl dabei. Ich fand es sehr schön, dass ich ganz ich selbst sein durfte und dass sie sofort an mein Lied glaubten. Und ich denke, eine Woche später erfuhr ich, dass ich für das deutsche Finale aufgebaut würde. Und ja, das war wirklich das beste Gefühl aller Zeiten.
Bodine schafft es also ins Finale und dort nahm uns ihr Auftritt mit in ihre eigene mystische Welt. Für alle, die ihn nicht gesehen haben, Bodine war barfuß in einem weißen Kleid und tanzte wie in einem Märchen auf der mit Pflanzen und Feuerwerk geschmückten Bühne. Wir haben sie gefragt, wie sie sich dabei gefühlt hat.
Ja, ich denke, dass dies mein Lieblingsauftritt aller Zeiten war. Ich habe es so sehr genossen und ich war ein bisschen nervös natürlich, aber ja, ich hatte so viel Spaß gemacht und ich könnte auf der Bühne, dass ich selbst sein kann und das war wirklich besonders und ich war sehr glücklich mit meinem Bühnenbild.
Und das spürte man auch während ihres Auftritts. Auch hinter den Kulissen hat sie nur gute Erfahrungen gemacht.
Ja, es war sehr gut, wirklich die beste Atmosphäre, die man sich hinter den Kulissen wünschen kann, denke ich. Jede Wörter super eng, es war professionell, aber dennoch sehr persönlich und liebevoll. Ich stehe immer noch in Kontakt mit Leuten hinter den Kulissen und auch die anderen Kandidaten. Ja, ich konnte immer mit jemandem sprechen, wenn ich nervös war. Es wurde ständig gefragt, wie es meinem ging. Und ja, mit dem anderen Kandidaten auch sehr gut. Ich habe keine Konkurrenz untereinander gefühlt. Ja, jeder hat sich gegenseitig unterstützt und das war so vermutlich. Also wir haben noch Kontakt in einem WhatsApp-Gruppen und ja, ich bin sehr glücklich, alle kennengelernt zu haben.
Die KünstlerInnen des ESCs stellen also wirklich eine ganz eigene Welt dar. Sie gehen mit der Zeit und sind Mitgrund, warum das jahrzehntealte Konzept immer noch aufgeht.
Zweitens, Tradition und Nostalgie.
Wie bereits angeschnitten, spielt Tradition auch eine Rolle, warum so viele Menschen jedes Jahr wieder einschalten. In vielen Haushalten ist es ein Ritual, jedes Jahr zu schauen. Traditionen und Bräuche vermitteln ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit. Sie geben Struktur und lassen einen nostalgisch werden. Eine wichtige Emotion, wenn man Menschen jahrelang binden und begeistern möchte. Das gemeinsame ESC-Schauen kann wie die alljährliche Geburtstagsfeier gesehen werden oder auch die in Deutschland weit verbreitete Tradition, an Silvester Dinner for One zu sehen. Mit Ritualen wird eine Gemeinschaft hergestellt, in der sich das Individuum als Teil eines größeren Ganzen empfindet. Jasmin und ich sind ESC-Fans seit unserer Kindheit. Und auch in unserer Redaktion finden sich noch weitere Fans. Bei uns ist jetzt Bennett, der den ESC auch immer leidenschaftlich verfolgt. Bennett, hast du eine Tradition? Wie schaust du denn den ESC immer?
Ja, also hallo erstmal. Ich habe auf jeden Fall so eine Art Tradition. Zuerst mal war das natürlich so als Kind, dass das immer so ein Familiending war. Da haben wir das jedes Jahr geguckt und ich war als Kind auch immer ein bisschen sauer, wenn die guten Songs am Ende kamen, weil ich da schon halb eingeschlafen bin. Ich habe mir aber jetzt auch so meine eigene Tradition ein bisschen aufgebaut, weil ich die letzten zwei Jahre immer so eine Watchparty gemacht habe, wo ich Freunde eingeladen habe und wir uns gesagt haben, wir gucken einfach, was für Outfits die KünstlerInnen tragen. Und jeder sucht sich ein Land aus, wo er das Kostüm versucht nachzumachen. Also ich habe vor zwei Jahren den Australier Sheldon Riley nachgemacht, der so eine Gesichtsbehängung mit so Kristallen hatte. Da habe ich mir dann irgendwas gebastelt und mir so Engelsflügel geholt. Oder letztes Jahr habe ich den Belgier gemacht, der da in so einen riesigen weißen Hut hatte. Ja, man versucht da immer relativ die markanten Sachen nachzumachen. Und es geht natürlich auch nur last minute, weil man weiß ja vorher nicht so wirklich, was deren Bühnenoutfits sind.
Jasmin, hast du auch eine Story?
Ja, also ich habe auch meine Tradition. Klar, am Anfang habe ich mit meinen Eltern geschaut und jetzt schaue ich auch mit meinen Freundinnen zusammen. Wir haben auch so eine kleine Watchparty mit Snacks etc. Was aber ganz cool ist bei uns, ist, dass meine Freundinnen meistens auch aus unterschiedlichen europäischen Ländern kommen. Das heißt, jeder hat dann auch so seine eigene Meinung zu dem Land oder den Vertretern ihres Landes. Und ja, wir tun dann auch immer so für unsere Favoriten dann am Ende abstimmen und die... Für die fünf, die wir am besten finden, stimmen wir dann alle gemeinsam ab. Und wie ist es bei dir?
Ja, also bei mir ist das ganz ähnlich. Ich gucke bis heute noch mit meiner Familie, vor allem mit meiner Mama, die teilt meine Leidenschaft. Und ich kam auch dieses Jahr extra früher von einem Städtetrip zurück, damit wir alle zusammen gucken können. Also es hat einen großen Stellenwert und wir machen ein richtig großes Event daraus mit Drinks und Essen. Und auch wir vergeben immer unsere Punkte und küren unsere Top 3. Jeder schreibt immer so mit während der Show und dann am Ende werden die präsentiert.
Ah, da habe ich so einen kleinen Tipp für dich.
Okay.
Ich habe so ein Online-Tool gefunden. Ich weiß leider gerade nicht, wie es heißt, aber das findest du ganz einfach, wenn du irgendwie ESC-Punktevergabe-Tool eingibst. Da kann man dann eingeben, man kann quasi sich selbst als die Länder eingeben und dann so seine 12, 10, 8 und so weiter Punkte vergeben. Und dann gibt's das, erstellt dir das so eine kleine Präsentation, wo du so ein Leaderboard hast und dann ist es wirklich so wie so, this is Mona calling, here are the first points.
Oh mein Gott, das ist cool. Das werde ich gleich nachschauen und ich glaube, das werden wir einbinden. Ja, ich freue mich immer schon Monate vorher auf die Show. Nee, eigentlich fängt meine Vorfreude immer direkt nach der Sendung aufs nächste Jahr an. Und ja, mit unserer Freude und mit unserem Enthusiasmus sind wir nicht die Einzigen. Michael Sonneck ist Präsident des Eurovision Club Germany und hat selbst auch ein prägendes Ereignis, das ihn zum ESC-Fan machte.
Ich war da 12 Jahre alt und meine Eltern hatten mich vor dem Fernseher vergessen und da habe ich dann zufällig das gesehen, aber auch nicht die ganze Sendung, sondern bin erst eingestiegen, als gerade Wenke Möhre für Deutschland sang, ein Hoch der Liebe. Und die kannte ich natürlich und dann habe ich mich hinterher schlau gemacht, was das überhaupt für eine Sendung war, und habe dann alles dran gesetzt, die dann im nächsten Jahr 69 auch wirklich ganz sehen zu können. Ja, und seitdem bin ich dran geblieben.
Jeder Fan hat also seine eigene kleine Geschichte, die ihn mit dem ESC verbindet. Hat man diese positive Erfahrung aber nicht gemacht, fällt es einem möglicherweise schwer, den ganzen Hype darum nachzuvollziehen.
Michael Sonneck und sein Fanclub bringen uns auch zu dem nächsten Erfolgsfaktor.
Drittens, die Fankultur.
Um den ESC hat sich eine eigene Fankultur gebildet, die die Faszination lebt und in die Welt trägt. Sie machen die Competition viel größer als nur die Show am jeweiligen Samstagabend. Sonneck hat uns mehr darüber und über seine Arbeit verraten.
Es gibt also ein Netzwerk europaweit von ESC-Fanclubs mit ca. 40 Clubs in verschiedenen Ländern. Und wir sind der drittgrößte. Wir haben knapp 1300 Mitglieder in ganz Deutschland, aber auch im benachbarten Ausland. Und ja, wir bringen dreimal im Jahr eine Clubzeitschrift heraus. Wir informieren unsere Mitglieder kontinuierlich über Social Media und über unsere Homepage www.ecgermany.de. Und wir haben in verschiedenen Städten regelmäßige sogenannte Regionaltreffen, wo die Leute sich treffen können und sich austauschen können über ihr Hobby.
Es gibt also zahlreiche Leute, die sich in ihrer Liebe zum ESC zusammentun, Watchpartys organisieren, Fanclubs gründen, Veranstaltungen planen und vieles mehr. Ein Beispiel ist das Karaoke-Event der ESC-Fans Berlin. Jeden letzten Samstag im Monat ab 20 Uhr gibt es im AHA Berlin ESC-Hits am laufenden Band zum Mitsingen. Und das das ganze Jahr, egal ob der ESC gerade ansteht oder nicht. Simon Wennige, Veranstalter und Moderator der Karaoke, erzählt uns, dass gut mal 35 Leute vor Ort sind, und natürlich ist auch ABBA hier der Kassenschlager. Aber auch unbekanntere nischige Songs, wie zum Beispiel Igau van Jou von 1984 aus den Niederlanden, werden gerne genommen.
Auch zum ESC reisen die Fanclubs meist an. So auch Wennige eigentlich jedes Jahr. Er beschreibt die Stimmung vor Ort folgendermaßen.
Enthusiastisch, sehr diskutativ. Also man redet natürlich sehr stark über die einzelnen Beiträge und was man mag, was man nicht so mag. Es geht hauptsächlich ums Lied, und das ist das Schöne. Es geht nicht um das Land, sondern es geht um das Lied.
Die Community ist also offen und friedlich und man empfindet gleich ein Zugehörigkeitsgefühl. Dieses Jahr wird Wennige am 11. Mai aber nicht live vor Ort sein können. Das hat einen ganz besonderen Grund.
Weil wir in Berlin zusammen mit der schwedischen Botschaft Screening veranstalten. Und das findet dann in die nordischen Botschaften tatsächlich statt. Da wird dann halt der ESC auf einer Leinwand gezeigt, und im Anschluss soll es eine Afterparty geben. Und das veranstalten wir halt zusammen mit der schwedischen Botschaft, und deswegen fahre ich schon am Freitag wieder zurück, um das hier vor Ort zu gucken.
Der Einfluss der Grand Prix-Fans ist also enorm groß und wird auch von offiziellen Stellen gefördert. Wenn man an Fans denkt, denkt man zunächst wahrscheinlich an Fans von Personen oder Filmen oder Serien. Wie funktioniert das aber nun, wenn man ein Fan von einer Veranstaltung wie dem ESC ist? Und was sind die generellen Mechanismen hinter der Fankultur? Dafür haben wir uns mit dem Sozialwissenschaftler Dr. Matthias Völker unterhalten. Er hat eingehend zu dieser Thematik geforscht. Er definiert ein Fan zunächst so.
Fans sind Menschen, die eine langfristige, zum Teil, also nicht nur zum Teil, sondern ich würde sagen, sehr leidenschaftliche Beziehung zu einem Fangegenstand eingegangen sind. Also einem Gegenstand, mit dem sie sich eben nicht nur identifizieren, sondern in dem Menschen auch Zeit und vor allem auch monetäre Mittel investieren, und indem sie eben dann vor allem auch eine emotionale Beziehung und Bindung sozusagen an der Stelle aufbauen. Und das, was das Spezifische und auch das Interessante, glaube ich, auch an Fankulturen dann an der Stelle ist, ist eben, dass Fans in diesem oder im Verlauf dieser Fanbeziehung ganz bestimmte Codes und Symbole nutzen, entwickeln, die dann vor allem auch für die Kommunikation und den Austausch untereinander von Relevanz sind.
Es bildet sich also eine Art Innengruppe. Fansein wirkt identitätsstiftend, weil es Teil der sogenannten biografischen Kernnarration eines Menschen wird. Also von dem, was einen Menschen ausmacht. Volker dazu?
Und wenn man jemanden fragt, wer man ist, dann hat man immer so ein paar Punkte parat, die man immer wieder aufgreift und die man immer wieder erzählt. Ja, also man ist so und so alt, man ist da und da geboren vielleicht. Bildung oder Bildungsabschlüsse können da durchaus eine Rolle spielen. Und da gehört es natürlich auch dazu, wenn man beispielsweise Fan von etwas ist.
Einmal angesteckt, hat man also immer ESC-Fieber. Das Fansein wird laut Forschern zu einem Teil der Identität. Und dieser Mechanismus lässt einen immer wieder einschalten und bindet einen langfristig an die Sendung. Genau das ist essentiell für die Show und erklärt, warum der Erfolg angehalten hat.
Viertens, die Teilhabe.
Der letzte Punkt, den wir an dieser Stelle beleuchten wollen, ist der Aspekt der Teilhabe. Auch wenn man zu Hause auf der Couch oder irgendwo in einer Bar, hunderte Kilometer entfernt, eigentlich nur auf einen Bildschirm starrt, hat man das Gefühl, man ist Teil der Show. Das ist auf zwei wesentliche Bestandteile zurückzuführen. Einerseits auf den Abstimmungscharakter der Sendung, andererseits auf die nationale Repräsentation. Betrachten wir zunächst die Abstimmung. Die Kürung eines Siegers erfolgt durch ein eigenes Voting-System. Hierbei gibt es die viel diskutierte Jury, die 50% der Punkte ausmachen. Die andere Hälfte bestimmt das Televoting des Publikums. Man kann also von zu Hause aus abstimmen und so seine Meinung kundtun und seine FavoritInnen supporten. Und eben im Falle der Fälle mit dazu beitragen, dass die LieblingskünstlerInnen gewinnen. Das vermittelt uns vor dem Fernseher ein Gefühl von Wichtigkeit. Die eigene Stimme zählt. Das motiviert viele zusätzlich. Bis zu 20 Mal kann man pro Person abstimmen.
Peter Weischburger, Professor für Psychologie an der FU Berlin, sagt darüber in einem Interview mit dem Tagesspiegel: Wenn es ein Sendeformat schafft, den Zuschauer ins Geschehen einzubinden, wird das Ganze plötzlich persönlich bedeutsam. Unversehens wird er vom passiven Zuschauer zum aktiven Beteiligten, fühlt sich emotional berührt. Wird ihm jetzt eine Nummer präsentiert, schwindet der Widerstand vor einem gebührenpflichtigen Telefonat. Er ruft an. Dem Zuschauer wird auch durch die Reden der ModeratorInnen indirekt die Verantwortung auferlegt, wie gut die Lieblinge abschneiden.
Do you want to know who is going to win? Well, as you know, that depends on you.
So, make sure you vote and help write tonight's drama.
Sätze wie diese bestärken das Publikum zur aktiven Teilnahme am Geschehen.
Um das Voting gibt es also eine ganz eigene Kultur, aber auch Kontroverse. Die Unterschiede zwischen Jury- und Publikumsvoting stoßen vielen sauer auf und immer wieder wird diskutiert, ob die Jurys abgeschafft werden sollen. Erst letztes Jahr haben sich viele geärgert, dass der finnische Act Katja nicht gewonnen hat und es türmen sich Verschwörungstheorien, dass die Jury beeinflusst hat, dass Schweden wieder gewonnen hat, damit das 50. ABBA-Jubiläum im eigenen Land groß gefeiert werden kann. Auch sehen viele kritisch, dass sich manche Länder wie Griechenland und Zypern oder die nordischen Länder gegenseitig die Punkte zuschieben und es kommt so zu keinem objektiven Ergebnis. Michael Sonnig, der Vorsitzende des Fanclubs, ordnet dieses Phänomen aber anders ein.
Griechenland und Zypern haben sich von Anfang an die Punkte gegeben. Und viele Balkanländer auch. Das liegt aber einfach auch mit daran, dass sie einen gemeinsamen Musikmarkt haben. Ja, Leute, die für Zypern antreten, die kennt man auch in Griechenland und umgekehrt. Und wenn jemand für Kroatien singt, den kennt man auch in Serbien. Die haben da auch Erfolge und verkaufen da Platten oder Downloads. Das haben wir halt nicht. Ich will nicht ausschließen, dass es da auch Nachbarschaftsvoting gibt. Das hat man ja damals versucht, durch Wiedereinführung der Jurys bisschen zu verhindern, was teilweise auch gelungen ist. Aber ganz wird man das nicht ausschließen können.
Er sieht also nicht zwingend politisch motiviertes Handeln, sondern weist auf die ähnlichen Kulturen und damit einhergehende oder ähnliche Geschmäcker hin.
Zusätzlich dazu ist das auch die nationale Vertretung, was uns, die ZuschauerInnen, dazu bringt, dass wir den ESC so gerne anschauen. Die Menge der KünstlerInnen und die Vielfalt ihrer Auftritte zeigen uns, dass wir ein buntes Europa haben, mit vielen Kulturen, auf die wir stolz sein können. Auch für das eigene Land kann man mitfiebern. Das kommt vor allem in Deutschland zu tragen, wo Nationalstolz geschichtlich gesehen negativ belastet ist. Mit unseren Familien und Freunden sitzen wir zusammen und schauen uns die Acts an und insbesondere auch den, der Deutschland vertritt. Denn zumindest in der Theorie soll die Quintessenz des Musikgeschmacks des eigenen Landes getroffen werden. Und so fiebern manche offenkundig, manche auch nur insgeheim mit dem nationalen Act mit. Oder schämen sich für ihn. Wie auch immer die persönliche Einstellung dann auch ist, es werden Emotionen ausgelöst. Auch wenn zumindest für uns jedes Jahr die Gefahr besteht, dass es wieder heißt:
Germany, you received from the public votes. I'm sorry. 0 points.
Man hat also sowohl durch die Abstimmung als auch durch die nationale bzw. europäische Repräsentation permanent das Gefühl, teilzuhaben und das sorgt dafür, dass man bis zum Ende dran bleibt. Der ESC ist also nicht nur eine Show, die uns zu ihrer Sendezeit in den Bann zieht, sondern weit darüber hinaus. Er ist etwas, woran wir teilhaben können, wovon wir Fan sein können, mit dem wir Traditionen und Erinnerungen verbinden.
und bei dem wir immer wieder neue und originelle MusikerInnen kennenlernen. Ich freue mich, dass schon wieder super viele unterschiedliche Artists dabei sind. Aber meistens freue ich mich auf Joost Klein aus den Niederlanden und ich bin schon gespannt, wie er seinen Song Europapa auf die Bühne bringen wird.
Ich bin auch sehr gespannt, wer sich durchsetzt. Joost hat mit Italien und Kroatien, aber auch mit der Schweiz, die ja gerade als Favoriten gehandhabt werden, große Konkurrenz. Naja, am 11. Mai werden wir es erfahren.
Also egal, wer gewinnt, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Show. Und so tun es auch viele andere Menschen in Europa.
Ich freue mich auch sehr. Damit verabschieden wir uns von der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören und danke an unser Podcast-Team für die Produktion.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Wir sind Jasmin
und Mona.
Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.